Heute haben wir als Predigtext, über den in unserer Kirche überall gepredigt wird, am Ende des Hebräerbriefes. Wenn Sie in Ihren Bibeln aufschlagen, Hebräerbrief kommt ja vor der Offenbarung und dem Jakobusbrief noch ganz im letzten Kapitel, Hebräer 13, Vers 20 und 21. Ich bin jetzt besonders dankbar, wenn Sie mitlesen, weil ich ja immer etwas zögere, wenn wir Textworte nehmen, die schon schwer verständlich sind. Ich wollte, dass jeder das gleich aufnehmen kann. Und ich denke, es wird uns dann klar werden, was hier gemeint ist. Der Gott des Friedens aber, das heißt drüber Segenswunsch und Gruß, ganz anders als unsere nichtssagenden Floskeln, die wir an die Briefe hinten hinsetzen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Man trifft ja manchmal Leute, die platzen schier von einem gesunden Selbstvertrauen. Wenn ich solche Leute sehe, die also unerschrocken in schwierigen Situationen das Wort nehmen und sich auch so geschickt benehmen, denke ich immer wieder, warum hast du eigentlich nicht so eine Naturgabe mitbekommen? Selbstsicherheit, Selbstvertrauen. Denken mit mir sicher manche andere, die ihr Selbstvertrauen verloren haben. Das kann man ja in dieser Welt sehr schnell verlieren. Manche, die verlieren es schon in ihrer Schulzeit, weil sie die Leistungen nicht erbringen können, beim besten Willen nicht. Das Selbstvertrauen ist kaputt. Aber es gibt ja viele Situationen, wo man im Leben dann so hart geführt wird, wo man zerbricht, wo man sagt, ich kann nicht mehr. Es gibt Situationen ganz bestimmt in der Ehe und der Ehelosigkeit, dass man sagt, ich weiß nicht mehr, wie das gehen soll im Berufsalltag heute, und erst recht, wenn man dann im Alter die Lasten tragen muss. Ein wenig neidisch sieht man die anderen, die das alles so sicher machen, so souverän. Aber man selber traut sich nichts mehr zu. Man hat keinen Mut mehr. Im Gegenteil, man sagt, man macht ja alles falsch. Und das stimmt ja. Es gibt so viele Versuchungen und Süchte in unserem Leben, wo wir auch sagen, ich habe doch probiert, dagegen anzukämpfen. Ich kann das nicht. Wohl den jungen Menschen, die noch sich viel auf ihre Fahnen schreiben und hurtig und fröhlich losziehen und sagen, ich wage viel, aber ob sie das wirklich schaffen? Oder ob man dann doch sehr enttäuscht ist an sich selber. Sagt, ich habe versagt, ich habe alles falsch gemacht, ich habe es nicht gekonnt. Für solche Leute ist das Evangelium. Wissen Sie das? Für solche Leute, die kein Selbstvertrauen mehr haben. Ich bin froh, dass das im Evangelium drin steht, vom Ostertag, wie anschließend die Jünger sich eingesperrt hatten in einen Raum aus lauter Angst. Da trauten die sich nichts mehr zu, gar nichts mehr trauten sie sich zu. Sie hatten auch schlimm versagt. Sie waren nieden durch und durch. Ja, überraschend, dass das Evangelium uns nicht Bilder zeichnet, denen man mehr nachstreben kann. Große Leute, die was wagen, die kühn etwas beginnen. Nein, das wird ganz offen erzählt. Selbst der Mutigste von ihnen hat versagt, elend versagt, treulos versagt. Es war schon schlimm, es war peinlich. Und dann tritt der Auferstandene Jesus unter sie. Und sagt zu ihnen, nur Friede sei mit euch. Herr Jesus, möchtest du mit solchen Flaschenköpfen deine Sache weiterführen? Ja. Mit Versagern, mit Gestrandeten, mit solchen, mit denen die Leute nicht viel anfangen können, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle hat Gott erwählt, sondern was schwach ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Gucken Sie das sich nochmal ganz genau an, wie das war nach Ostern, wie Jesus unter die Jünger tritt und sagt, Friede sei mit euch. Seid ganz unbesorgt. Bekümmert euch nicht. Regt euch nicht auf, ich bin doch da. Und wenn ich Ihnen das heute nur im Gottesdienst vermitteln könnte, weiter können wir gar nie kommen, als dass Sie sagen, ich habe das wieder gehört. Ich darf auf Jesus blicken, ihm vertrauen, nicht mir vertrauen, nicht sich selbst vertrauen, sondern ihm vertrauen. In unserem Leben wird das immer verkehrt, wenn wir uns selber trauen. Wir sollten ihm vertrauen, Jesus, der auferstanden ist. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Sie haben gesehen, wie er mächtig ist, wie er den Tod unter seine Füße tritt. Was sind denn Christen? Das sind Leute, die Jesus vertrauen, dem Herrn. Die eine ganz große Meinung von Jesus haben. Sonst können sie alles Schlechte über die Christen erzählen. Das mag mich nicht überraschen. Aber das eine, das ist das Kennzeichen. Die ein festes Vertrauen auf sich selbst haben. Nicht auf sich selbst, sondern auf Jesus haben. Die nicht sich selbst trauen, sondern ihm, dem Herrn. Und diesen Abschnitt, den wir heute haben, das ist nicht irgendeine Floskel, wie manche das meinen, wenn man Bibelworte immer wieder so unbedacht in den Mund nimmt und dann werden die so abgegriffen und so nichtssagend. Im Gegenteil, das ist die Zusammenfassung der Botschaft des ganzen Hebräerbriefs. Das bringt der Hebräerbrief am Ende noch einmal fertig, dass er all das, was wichtig ist, in einen Satz zusammenfasst. Wir können das nicht. Und wir sollten lernen, wieder das in einer Sache zusammenzusehen. Damals waren diese Judenchristen, das sind die an Christus gläubig gewordenen Juden aus der judenchristlichen Synagoge, aus der jüdischen Synagoge, die judenchristliche Gemeinde, schwer verfolgt geworden von ihren Volksgenossen. Und an sie ist doch Hebräerbrief geschrieben. Wir lesen ja schon von der Not, dass ihnen die Güter geraubt wurden und dass sie viel Verfolgung aushalten mussten. Wir lesen auch viel von Schwäche, von Versagen, aber dann fasst er es noch einmal zusammen. Da ist doch Jesus der Herr, der euer Herr ist. Ihm könnt ihr vertrauen. Und er spricht es ihnen in diesem Segenswort einfach so direkt zu. Ich muss das wieder auseinandergliedern, damit wir die ganze Fülle dieses Wortes auch fassen können und möchte zuerst darüber reden, er umgibt uns mit seinem mächtigen Schutz. Da wird das Bild noch einmal gebraucht, das Jesus so liebte für sein eigenes Wirken, das Bild vom Hirten. Das Bild hat ja oft auch den Spott herausgefordert und manche Atheisten haben über die Christen gewitzelt und haben gesagt, das sind immer schöne Schafe, wenn die so einem Hirten hinternachlaufen. Oder das Kind ist aus dem Religionsunterricht der Schule in der ersten Klasse heulend heimgekommen und gesagt, Mama, der Lehrer hat gesagt, wir seien alle Schaf. Das Bild mag uns verletzen und so vorkommen, als wollte es uns was nehmen von unserer Würde. Dabei haben wir alle schon genau entdeckt, um was es geht, was der springende Punkt an dem Bild ist. Nicht, dass die Christen Schafe sind, Menschen sind Schafe. Alle Menschen sind Schafe. Sie laufen immer irgendeinem Hirten rein. Bloß einem Falschen, einem Rattenfänger. Und da gibt es einen besonderen Hirten, der nicht so ist wie die Ideologen und die Philosophen, sondern einen guten Hirten. Den erkennt man daran, dass er, anders als die anderen Führer unserer Welt, sein Leben lässt für die Schafe und er stellt sich vor die große Gefahr, schützen vor seine Schafe. Und das ist ja in unserem Glauben der größte Trost. Wenn es ernst wird, Herr Jesus, jetzt musst du ran. Ich weiß nicht, wie ich diese Schwierigkeiten bewältigen soll. Du bist der gute Hirte. Und wenn es auch durchs dunkle Tal geht, dann bist du doch da und führst mich auch da hindurch. Und selbst im Sterben darf ich mich fallen lassen in die Hände des guten Hirten. Kein Bild, das so sprechend ist, und wir verstehen, warum Jesus es so in die Mitte seiner Verkündigung gerückt hat, vom guten Hirten. Und er hat daran verglichen, wie er den verlorenen Schafen nachgeht. Menschen, die sich verlaufen haben, irgendwo für sich selber dahin gewurstelt haben, und dann fielen sie in die Tiefen und dort liegen sie im Gestrüpp, in den Donnen. Und dann kommt der gute Hirte, der nicht Ruhe findet, der 99 Gerechte in der Wüste lässt, nur den einen sucht, der mit seinem Leben immer fertig wird, der vielleicht heute sich in einen Gottesdienst einmal wieder hereingewagt hat. Der begreift, der gute Hirte sucht mich. Der holt mich heraus, dort wo ich hineingefallen bin und gefangen liege und wo ich auch die Wunden trage, und er verbindet meine Wunden und er legt mir den Verband an und er trägt mich heraus und führt mich zu seiner Weide. Und das ist ja dann das Schönste an diesem Bild vom guten Hirten. Wir laufen sicher in die verrücktesten Zielrichtungen unseres Lebens immer wieder rein, wie es uns gerade treibt und wie es uns gerade Spaß macht. Aber der gute Hirte weiß, wo die wirklich saftige Weide ist und wo man das frische Quellwasser kriegt. Und wenn hier in diesem Segenswort an diese leidenden, verfolgten Hebräer, also an diese Judenchristen aus dem jüdischen Volk, wenn an die noch einmal das Trostwort gesagt wird, dann wird daran erinnert, der gute Hirte ist doch da, der euch auch führt, auch wenn Menschen euch Böses wollen, auch wenn sie euch Hindernisse in den Weg bauen und euch Leid zufügen, ohnegleichen. Der gute Hirte ist der, der euren Weg bestimmt, und ihm könnt ihr euch anvertrauen. Warum ist eigentlich der 23. Psalm bei uns immer wieder so beliebt? Den können ja Menschen auswendig, die selbst gar nicht mehr wissen, dass das in ihnen schlummert. Aus Kindertagen ist ihnen das vertraut, weil diese Behütung, diese Geborgenheit für uns ja ein Urbild ist, dessen, was wir nicht haben im Leben. Und immer wieder, wenn wir drunten am Denkmal vom Grafen Eberhard im Schlosspark vorübergehen, der so stolz war, dass er seinen Kopf in den Schoß eines Hirten in Wildbad legen konnte, dann sagen wir haben noch einen ganz anderen Hirten als diesen Schwarzwälder Hirten, auf den unser Graf Eberhard so stolz war. Wir können unseren Kopf in die Hände des guten Hirten legen. Und ich sorge mich nicht, was kommt. Als mein Vater gestorben war, da hat man dann im Familienkreis drüber geredet, was man denn auf den Grabstein schreiben kann. Und die Mutter hat gesagt, am liebsten wollte sie draufschreiben, in des Hirten Arm und Schoß. Das hat natürlich den Protest der Theologensöhne gefunden. So ein kitschiges Kinderlied. Doch muss ich es Ihnen heute verkündigen, dass Sie weiter nie kommen mit Ihrer ganzen Theologie. Als dass Sie sagen, weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über einen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebe, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Seinem sanften Stab gehe ich aus und ein und hab alle Tage volle Weide, dass ich keinen Mangel leide, und so oft ich durstig bin, führt er mich zum Brunnquell hin. Und Sie können es auch anders haben, wenn jetzt in diesen Tagen immer wieder in den Fernsehnachrichten von Litauen berichtet wird, dann sieht man kurz die Landkarte und dann steht da Vilna oder Vilnius. Im 17. Jahrhundert gingen ja all diese damals polnischen Städte durch schreckliche Not hindurch. Die Geschichtskundigen unter Ihnen erinnern sich noch an das Tonner Blutgericht. Ein furchtbares Gemetzel, weil der Henker an den Evangelischen, die hingerichtet wurden, auf dem Kirchhof nicht mehr die harte Hand hatte. Und es furchtbar zuging. Und da haben die Leute von Vilna dann eine Altardecke gestickt.
Wenn sie sich trafen zum Abendmahl, war nur eingestickt dieses Wort: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und dieses gestickte Altargehänge ist mir immer ein Bild, wie das die Menschen getröstet hat, so wie das Bild des guten Hirten ja sich schon findet in den römischen Katakomben. Und so können sie in den Nöten und Schwierigkeiten ihres Lebens erfahren, er ist doch mein Hirte und ich gehöre ihm. Der gute Hirte umgibt mich. So fängt ja dieses Wort an, der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe unseres Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt hat, der mache euch tüchtig. Jetzt das Zweite. Er renkt alles wieder ein. Wir haben manchmal mit der Sprache ja etwas Schwierigkeiten, einfach deshalb, weil Übersetzungen immer etwas auf der Strecke liegen lassen. Im alten Luthertext ist Ihnen das ja sicher noch im Ohr, wenn es hieß, der mache euch fertig zu allem guten Werk. Nun hat man das mit Recht geändert, weil besonders junge Leute das nicht mehr so verstehen. Was heißt denn das, er mache euch fertig zu allem guten Werk? Nun heißt es, er mache euch tüchtig zu allem guten Werk. Aber im Griechischen heißt es noch anders. Und vielleicht müsste man das wieder so übersetzen, so wird es auch in manchen Übersetzungen dann auch genannt, er renke euch wieder ein. Und das Bild ist genommen aus einem Körper, wo ein Glied ausgerenkt ist. Haben Sie es mal erlebt, wenn Ihr Arm ausgekugelt ist, dann hängt er bloß noch so runter und Sie können nichts mehr mit dem Arm machen. Und das ist ein sprechendes Bild für unsere Lage. Ich sage nochmal, in diesem Wort ist all das zusammengefasst, was der Hebräerbrief sagen will. Unsere Not liegt darin, als Menschen, wir sind ausgekugelt, wir wollen noch was machen, aber wir sind wie so ein lottrig runterhängender Arm. Alle menschlichen Bemühungen sind oft so wirkungslos. So trifft man ja Leute, die sagen, ich bemühe mich doch auch, ein rechter Mensch zu sein. Ja, aber ohne Jesus kann ich nicht. Haben Sie es auch mal ohne Jesus probiert? Ohne Jesus können Sie nicht Ihr Leben reinigen, nicht heiligen. Sie können keinen bleibenden Wert Ihrem Leben abgewinnen. Er muss wieder eingerenkt werden. Er muss mit dem Leib Christi wieder verbunden werden. In diesem Bild ist das für mich so sprechend zusammengefasst, was jetzt geschieht durch Christus. Ich bin wieder hineingenommen in die Wirkungsmacht Jesu. Das ist nämlich mal ein technisches Bild, die sind immer etwas schwieriger. Wenn beim Fahrrad die Kette rausspringt, dann kann man triebeln, wie man will, das treibt das Rad nicht mehr an. Da muss die Kette wieder eingehängt werden. Und was bei allen Menschen dieser Welt Not tut, ist, dass sie wieder in eine ganz enge Verbindung kommen mit dem auferstandenen Christus. Der muss uns jetzt fertig machen, der muss uns tüchtig machen, der muss uns treiben. Wenn Sie wissen wollen, was ihnen fehlt, wenn sie oft so erschöpft sind und sagen, ich habe keine Kraft mehr. Ich brauche die Wirkungsmacht des Auferstandenen. Er muss mich erfüllen, er muss mich treiben. Und wenn ich oft so lieblos und so gehässig bin, was fehlt mir? Dann fehlt mir die Kraft des Auferstandenen Jesus. Für all unser Tun und Reden, das wissen Sie, wie das ist, wenn wir von der Kanzel runter tönen und der Auferstandene Christus ist nicht hinter diesen Worten. Er wirkt nicht, er treibt nicht, dann ist das Geplapper und Gebafel, aber es ist nichts dahinter. Und nun sagt hier der Hebräerbrief in diesem wunderbaren Segenswort, wir wissen ja gar nicht, wer der Schreiber dieses schönen Briefes war. Es steht nichts da, dass es Paulus war. Könnte sein, aber wir wissen es nicht. Dass dieser Brief hier noch einmal das sagt mit diesem großen Segenswort, dass der gute Hirte euch in allem treibe, einrenke, erfülle, tüchtig mache, fertig mache. Das fehlt uns in allen täglichen Aufgaben und Verpflichtungen. Und er benutzt extra noch den Vergleich mit der großen Kraftwirkung der Auferstehung. Es gibt ja überhaupt keine solche große Kraftenergie, wie die, wo da sichtbar wurde, als Jesus Christus von den Toten auferweckt ist, der wird doch auch unseren schwierigen Leib, unser kompliziertes Leben noch einmal brauchbar machen können. Es geht doch darum, dass heute eine Verwandlung stattfindet. Und darum ist dies ein Wort für uns in der Freude am auferstandenen Herrn nach Ostern. Er will uns erfüllen, er will alles wieder einrenken. Die Spannungen, die uns so belasten, die schwierigen Verhältnisse, da wo wir mit Menschen im Streit liegen, da wo wir uns oft so unnütz vorkommen, da wo wir kein Vertrauen mehr haben. Verstehen Sie, warum ich sagte, Sie brauchen gar kein Selbstvertrauen. Ich halte alles Selbstvertrauen nur für einen riesigen Bluff, der zumindest im Tod und im Sterben ganz schnell verdampft. Ich will auf den Herrn Jesus trauen. Ich möchte mit ihm rechnen, mit seiner Kraft, die mich erfüllen soll und die mich treibt. Und dann darf ich noch ein Bild benutzen. Jetzt im Frühling, wenn überall die Büsche die Knospen treiben, die Blätter hervorbrechen, die Blüte hervorkommt, ist ja nur ein schwacher Abglanz. Diese Schöpfung, die Gott geschaffen hat, kann nur ganz schwach widerstrahlen, wie das in einem Leben ist, wo der auferstandene Jesus in der Mitte wirkt. Ich möchte das von Tag zu Tag mehr lernen, dass ich mich mehr Jesus Christus öffne, ihm überlasse und ihm Raum gebe. Aber noch das Letzte. Wir sind die Gesegneten. Ich verreise manchmal so ein Bibelwort nur, um es ihnen nahe zu bringen, dass das mit ihnen geht und sie es nachher auswendig können und verstehen. Es ist ein Segenswort. Was sind denn Segensworte? Das sind Worte der Fürbitte. Zuerst hat ja hier der Hebräerbrief im Vers 18 die Judenchristen aufgefordert, betet für uns. Aber dann sagt er ihnen, ich darf euch noch etwas zusprechen, aber es ist mehr als ein Gebet. Wenn wir einander segnen, dann sagen wir, mit dir geht ja diese Macht. Nun hat das nichts Magisches an sich, dass sie das ganz deutlich auseinanderhalten, wie das vielleicht die Zauberer tun, sondern wir dürfen das auf den Kopf einander zusagen, so wie wir am Schluss des Gottesdienstes sagen, ihr geht nun hin und der Segen geht mit euch. Das heißt, der lebendige Herr Jesus Christus, der auferstanden ist, geht mit euch. Er will euch erfüllen, er will Wirkung zeigen, da wo sie nachher wieder in ihrem Zimmer sitzen, da wenn sie unterwegs sind oder in ihrer Arbeitsfülle stecken. Er geht mit, der gute Hirte geht mit ihnen mit. Und mit ihnen geht die große Kraft mit. Der Jesus, den großen Hirten der Schafe, von den Toten auferweckt hat. Welch eine Dynamik liegt da über uns. Das macht gar nichts aus, auch wenn ihr Körper schon schwach ist. Die Dynamik des Auferstandenen erfüllt sie. Es muss gar nicht sichtbar sein. Sondern das kann er ja auf eine verborgene, unsichtbare Weise auch dann sichtbar werden lassen. Und darum fängt er, dieser Hebräerbrief mit diesem Segenswort, auch so schön an, es uns so zuzusprechen, der Gott des Friedens mache euch tüchtig, der Gott des Friedens. Es wird in unserer Welt viel vom Frieden geredet. Und wir leben in interessanten Zeiten, wo wir mit atemberaubender Geschwindigkeit erleben, wie selbst das hochersehnte Ziel der Abrüstung immer näher kommt und Waffen verschrottet werden, Panzer zerlegt und Raketen in die Luft gesprengt. Und doch wird diese Welt, auch wenn sie keine Waffen hat, keine Welt des Friedens sein, weil über uns dann immer noch die Verdammnis Gottes liegt. Und umgekehrt kann ich sagen, selbst wenn Sie mitten in Spannungen leben und Sie haben den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, die segnende Gegenwart unseres Herrn Jesus, der als guter Hirte mit Ihnen geht, dann brauchen Sie sich nicht sorgen um das, was Menschen reden und die Ihnen Böses wollen. Sie sind im Frieden. So ist es damals diesen Flüchtlingen zugesprochen worden, an die der Hebräerbrief sich wendet. Der Friede, der Gott des Friedens ist mit euch. Der Gott des Friedens, ein Frieden, den die Welt nicht hat und nicht kennt. Wo man im rasenden Getümmel ohne Angst leben kann und weiß, er beschützt mich. Er mache uns bereit und tüchtig zu allem Guten zu tun, seinen Willen. Ach, das ist schön, wenn wir wieder ein Lebensziel haben, sagen, ich möchte mit meinem irdischen Leben nur Gott zur Freude leben. Ich will nichts tun, was ihn betrübt. Es geht mir gar nicht so darum, jetzt ein korrekter Gesetzesausleger zu sein. Ich will mit nichts meinen Herrn Jesus betrüben. Ich will ihm nur zur Freude leben. Und ich will etwas sein zu seinem Lob. Wie soll das sein? Dass unser anstößiges Leben ein Stück des Lobes Gottes werde? Ja, da ist auch noch drin, durch das Blut des Neuen Testamentes, doch neuen Verfügung. Unser Leben ist vor Gott angenehm, weil Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Nicht, weil wir vollkommene Leute wären, sondern wir leben von dem Wunder, dass er Schulden und Versäumnisse durchstreicht und wegwirft. Und dann darf ich unbesorgt sein. Ich darf dann einfach jetzt aufatmen, hier durchatmen und sagen, ich freue mich an diesem Sonntag, ich darf meinem Herrn dienen. Und er führt mich nun weiter als der Gott des Friedens, als der gute Hirte der großen Herde der Schafe. Und er macht mich fertig, nicht? Nein, er ringt mich ein, er macht mich tüchtig, er macht mich brauchbar. Wozu er mich brauchen kann, ich bin gespannt, was er mit mir machen will in den nächsten Tagen. Wozu er mich verbrauchbar hält und mein Leben darf dann das Lob Gottes nicht bloß verkünden, sondern auch darstellen. Es wäre gut, wenn wir nicht mehr uns selber leben, nicht mehr das Selbstvertrauen suchen, sondern alles Vertrauen auf den Gott des Friedens setzen, der unseren Herrn Jesus Christus, den großen Hirten von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des Neuen Testamentes. Der mache uns tüchtig zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.